Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Dass Kirchengebäude leer bleiben, das ist in Zeiten der Pandemie nicht überraschend. Der argumentative Kampf darum, die Gottesdienste trotzdem nicht ausfallen zu lassen, der wird ja von den großen christlichen Kirchen in Deutschland seit Monaten geführt. Man darf sich aber da keinen Illusionen hingeben, dass die Kirchenbänke immer leerer werden. Das ist ein Trend, der hat schon deutlich vor Covid-19 begonnen und der führt zum Beispiel auch dazu, dass Kirchen, die leer stehen, umgenutzt oder gar abgerissen werden. Wir blicken in dieser Sendung auf eine Kirche, der genau das bevorstand, bei der aber die Kirchenbasis es verhindert hat. Was tun, wenn die Kirche im Dorf dicht macht? Gerade im ländlichen Bereich gibt es ja viele Beispiele dafür, wie Einwohner von Gemeinden sich zur Wehr setzen gegen die schrumpfende Infrastruktur, indem sie zum Beispiel den verlassenen Supermarkt mit einer Genossenschaft wieder zum Leben erwecken. Aber funktioniert das auch, wenn es eben nicht um einen Lebensmittelmarkt geht, sondern um eine Kirche? Ja, es geht. In einer Gemeinde nahe von Duisburg sollte vor ein paar Jahren die Kirche aufgegeben werden. Das Dorf hat aber nicht mitgemacht und Träger dieser wiederbelebten Kirche ist nun ein Förderverein, der geschafft hat, was das zuständige Bistum Essen nicht geschafft hat, nämlich die Kirche im Dorf zu lassen. Vivian Leuer hat diese Gemeinde in der Nähe von Duisburg besucht.
Es ist Samstagabend in Duisburg-Serm, einem dörflichen Stadtteil am Rhein. Die backsteinrote Kirche an der Dorfstraße läutet zum Gottesdienst. Familien mit ihren Kommunionkindern und andere Bewohner kommen an. Auch Katrin Beutel mit ihrem Sohn Till.
Das ist hier schon ein sehr kleiner Ort und das ist schon der Mittelpunkt.
Till kennt die Herz-Jesu-Kirche schon ganz gut. Aber jetzt, als Kommunionkind, lernt er sie gerade noch besser kennen.
Weil als wir das erste Mal uns getroffen haben, haben die mit uns geguckt, wo hängen die Sachen vom Pastor, haben uns noch ein paar Sachen in der Kirche gezeigt.
Dabei gibt es hier schon länger keinen Pfarrer mehr. Die Gottesdienste in diesem katholischen Haus werden durchweg von Frauen geleitet. Aber dazu später mehr.
Und da vorne, da die Kerze, die mit in der Mitte vom Altar steht, mit dem Kreuz nach vorne, da musste jedes Kind eine Sache drauf machen.
Es ist hier schon, weil jeder kennt jeden eigentlich, ne? Und unsere Tochter ist vor 2 Jahren auch hier gegangen. Und dann war halt auch nicht klar, bleibt es nicht.
Das Gebäude, die Kirche, das Gemeinschaftsgefühl, das mit ihr verbunden ist, alles stand auf der Kipp. Das Bistum Essen hatte die Herz-Jesu-Kirche aus Duisburg-Serm auf die Liste der Gebäude gesetzt, die aufgegeben werden sollen. Auch Gemeindemitglied Marlies Schmitz erinnert sich noch gut daran, als sie vor 3 Jahren davon erfuhr.
Wir hatten natürlich von diesem Prozess der Verentwicklung gehört. Aber wir hatten auch zu der Zeit nicht viele andere, die sich um Kirchenpolitik gekümmert haben. Und dann auf einmal kam dann so dieses erste Konzept, wo die Kirche hier in Serm aufgegeben werden soll. Und da haben wir halt Stopp, also ne, da seht ihr aber etwas ganz falsch.
So reagieren wohl viele Gemeinden, wenn sie erfahren, dass sie ihre Kirche verlieren werden. Aber fast immer nützt es nichts. Denn wo kaum noch Kirchensteuern gezahlt werden und Gottesdienste leer bleiben, da können oder wollen viele Bistümer ihre Gebäude nicht mehr halten. Im Bistum Essen liegt die Teilnahmequote an Gottesdiensten bei unter 9%. Das sei zu wenig, um in jedem Dorf, jedem Stadtbezirk eine Kirche zu unterhalten, sagt Markus Potthoff, Leiter des Dezernats Entwicklung, Planung und Controlling.
Es war klar, dass die Zahl der Gebäude, die wir haben, in unseren Pfarreien einfach zu groß ist und dass es eine notwendige Anpassung erfolgen muss.
Schildert der Theologe den Prozess der vergangenen 20 Jahre. Von dutzenden Kirchengebäuden habe sich das Bistum bereits getrennt und auch für die kommenden 10 Jahre sei schon klar,
dass die Zahl der vorgehaltenen 270 Kirchengebäude in der Perspektive noch einmal reduziert werden muss auf etwa ein Drittel des heutigen Bestandes.
Die Kirche werde sich zumindest als liturgischer Ort aus ganzen Stadtteilen zurückziehen, sodass
auch die Sichtbarkeit, die Erkennbarkeit kirchlichen Lebens künftig an vielen Stellen nicht mehr gegeben sein wird.
Die Kirche im Dorf lassen, Das wird nicht mehr überall möglich sein. In Duisburg-Serm allerdings steht die Kirche noch. Und nicht nur das. Sie ist mit Leben gefüllt. Der Gottesdienst hat mittlerweile begonnen. Marlies Schmitz, die Frau, die dem Bischof damals Halt, Stopp sagte, steht jetzt vorne am Rednerpult. Zusammen mit Monika Simon hält die 63-Jährige zweimal wöchentlich Wortgottesdienste, inklusive Kommunion. Beide sind einfache Gemeindemitglieder. Die ganze Kirche gehört jetzt quasi den 286 Mitgliedern des Fördervereins. Denn der Verein hat zum Jahreswechsel die Verantwortung für das Gebäude übernommen. Er zahlt die Rechnungen, organisiert das Gemeindeleben und muss sich auch kümmern, wenn mal etwas kaputt geht. Wie kam es dazu? Wer das wissen will, muss mit Michael Germ sprechen, dem Vorsitzenden des Fördervereins.
Hallo.
Im Herbst 2020, vor einem halben Jahr, sind noch keine Verträge unterschrieben. Aber das Ziel ist klar.
Wir müssen diese Kirche retten.
Und auch der Plan steht schon. Der Förderverein soll die Kirche übernehmen. Das Bistum darf raus aus der Verantwortung.
Da wurden wir zuerst unglaublich angeguckt. Aber je deutlicher wir diesen Wunsch formuliert haben, umso mehr hat man sich auch wirklich damit befasst. Man hat gemerkt, dass auch die andere Seite lernen musste, da sind neue Wege und so weiter. Aber es war wechselseitig geprägt von einem, wir wollen, dass es erfolgreich wird.
Ein Nutzungsüberlassungsvertrag. Das könne vielleicht funktionieren, hieß es irgendwann vom Bistum.
Dann haben wir uns um die Zahlen gekümmert und haben gesagt, naja, wenn jeder 10 Euro im Monat bezahlt, brauchen wir so und so viele Mitglieder. Und dann haben wir so lange hier im Dorf akquiriert, bis wir diese Mitglieder haben.
Corona habe die Sache erschwert. Von gut 2000 Einwohnern in Serm sind bisher erst etwas mehr als 280 Mitglied im Förderverein. Immerhin, das reicht, um die laufenden Kosten zu decken und Rücklagen zu bilden. Denn auch anfallende Reparaturen müssen vom Förderverein getragen werden. Michael Germ ist zuversichtlich, dass im Fall der Fälle auch noch mehr Särmer helfen würden.
Das, was wir da vorhaben und das, was wir auch schon gesehen haben, das ist eben Gemeinde im ursprünglichen Wortsinn. Ne?
Dabei werde auch nicht zwischen Konfessionen unterschieden, sagt der 59-Jährige.
Wir haben die Satzung so weit geöffnet, dass wir für alle Menschen, egal welcher Konfession, egal welcher Ausrichtung, also wirklich überall egal, offen sind, dass jeder immer auch ein bisschen dieses Haus als Stätte seiner Begegnung und seines Interesses empfinden kann.
Jetzt, im Frühling 2021, ist Michael Germ froh, dass bisher alle Pläne funktioniert haben. Kurz vor dem Gottesdienst erzählt er von den bangen Tagen der Vertragsunterzeichnung.
Es gibt natürlich den Moment, wenn du vor der Unterschrift stehst, dann denkst du dir noch mal einmal reflektieren, was ist im Worst Case, wenn es nicht klappt. Das wägt man alles ab. Aber am Ende, ganz deutlich zu sagen, es gab so viel Unterstützung hier aus Serm von den Bürgern. Es entsteht eine große Gemeinschaft, sodass dieser Gedanke, ist das alles richtig, sehr, sehr schnell verflogen war.
Also ich hatte Angst davor, kriegst du alles zeitlich hin. Weil wir haben eben noch den Bauernhof, wir haben noch eine große Familie und ich muss den Kopf auch für Buchführung und all so etwas frei haben. Es gibt auch Momente, wo ich denke, durchatmen, darfst jetzt auch dich nicht verausgaben. Aber ich muss sagen, die Momente der tiefen Freude überwiegen. Die überwiegen so sehr.
So wichtig das unternehmerische Gespür von Michael Germ und anderen Mitgliedern des Fördervereins, so unabdingbar ist die Arbeit von Marlies Schmitz und Monika Simon. Sie füllen das Gebäude mit Leben, kümmern sich um die pastoralen Fragen.
Klar war, was nützt uns ein leeres Gebäude, wenn da kein Leben drin ist? Also, dass wir eine doppelte Herausforderung jetzt bewältigen müssen, einmal mit der Finanzierung und Unterhaltung und mit der Eigenverantwortung für das Gebäude, aber gleichzeitig eben auch für das Schaffen des inneren Lebens.
Für dieses innere Leben ist jetzt der Förderverein verantwortlich. Das Bistum schickt keinen Pfarrer mehr. Mit der übergeordneten Gemeinde sprechen sich Marlies Schmitz und ihre Mitstreiterinnen nur noch einmal im Jahr über langfristige pastorale Inhalte ab. Dass diese katholische Kirche nun von Frauen geprägt wird, darauf bereitete Marlies Schmitz den Essener Bischof Franz Josef Overbeck schon früh vor.
Ich habe auch immer wieder unserem Bischof gesagt, Herr Dr. Overbeck, es werden Frauen sein, es werden Laien sein und wir werden unseren Weg gehen. entweder Kirche zu oder so.
Für Markus Potthoff vom Bistum Essen ist die Herz-Jesu-Kirche in Duisburg-Serm ein gelungenes Beispiel dafür, was Menschen vor Ort bewegen können.
Das ist ein sehr begrüßendes Engagement eines Fördervereins, der tatsächlich ja in Verbindung mit der Kirchengemeinde jetzt mit dem Nutzungsvertrag auch eine gute Lösung gefunden hat, ein finanzielles Konzept erarbeitet hat, um dieses Kirchengebäude erstens weiter zu nutzen, aber eben sozusagen auch als pastoralen Standort zu erhalten.
Ob dieses Beispiel übertragbar sei auf andere Gemeinden, da bleibt er aber zurückhaltend.
Weil man muss eben tatsächlich auch aufpassen angesichts der hohen finanziellen Lasten, die ein Kirchengebäude aufwirft. Es geht ja nicht nur um den laufenden Betrieb und die laufende Instandhaltung, sondern auch um die Bauvorsorge. Bei den größeren Kirchengebäuden, den neugotischen Kirchen etwa, da fallen natürlich für die Erneuerung einzelner Bauteile sehr hohe Summen an, die in der Regel auch durch Fördervereine nicht zu schultern sind.
Die knapp 100 Jahre alte Sermer Kirche, die nach dem Krieg größtenteils wieder aufgebaut werden musste, ist in ihrem Unterhalt da schon einfacher zu bewältigen. Einen niedrigen fünfstelligen Betrag müsse der Förderverein pro Jahr aufbringen, inklusive der Rücklagen, sagt Michael Germ.
Ich glaube schon, dass wir eine Blaupause für die Zukunft sind. Wir haben in ganz, ganz vielen Punkten Neuland betreten. Wir haben Fragen beantwortet, an die vorher keiner gedacht hat. Ich hoffe auch, dass wir Zuversicht ausstrahlen können, dass es eben schaffbar ist.
Das wird sich nun zeigen, auch in der täglichen Arbeit. Wortgottesdienste müssen vorbereitet, Kommunionunterricht organisiert werden. Für Taufen oder eine Hochzeit kommt auch mal der Pfarrer der Nachbargemeinde. So ist es versprochen. Sie hoffen, dass bald auch ein Gemeindefest oder andere Feierlichkeiten stattfinden dürfen, denn sie könnten weitere Einnahmen bedeuten. Als eines der wichtigen langfristigen Ziele sehen Michael Germ und Marlies Schmitz die aktive Einbindung junger Menschen in die Arbeit von Gemeinde und Förderverein.
Wir brauchen Menschen und wir müssen an die jungen Leute kommen. Wir haben selber ja auch nur noch so viel Zeit.
Sie hätten zwar eine große Gruppe engagierter Menschen, aber wirklich jung sei kaum einer mehr. Trotzdem spricht große Zuversicht aus den neuen Kirchenverantwortlichen.
Und schaffen Sie es?
Ja, ich glaube ja.
Da ist schon Nachwuchs da. Der Nachwuchs muss sich dann auch bestätigen, aber das ist unsere Aufgabe, das auch in die Zukunft zu führen.
Und ich habe auch immer gesagt, also lieber Gott, wenn du willst, dann schaffen wir das. Und so sind wir bis heute hier hingekommen.
Der Gottesdienst ist vorbei. Viele Familien stehen noch vor der Kirche und reden. Sie könnten diese Zukunft sein, die Herz-Jesu-Kirche braucht.
Eine Gemeinde in der Nähe von Duisburg rettet die eigene Kirche. Vivian Leuer hat sie besucht. siebenhundert Jahre jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschland. Das wird in diesem Jahr ja gefeiert, haben wir schon darüber berichtet. Aber wenn die Zahl 1700 im Raum steht, dann ist natürlich klar, das kann nur eine grobe Annäherung sein. Anders für das Jubiläum ist lediglich ein Schriftstück, ein Dekret, das der römische Kaiser Konstantin erlassen hat im Jahr 321. Und aus dem geht hervor, dass die Stadt Köln gerne geklärt wissen wollte, welche Rechte und Pflichten die jüdische Gemeinde in ihrer Stadt hat. Oder mit anderen Worten, im Jahr 321, da war die jüdische Gemeinde in Köln schon so bedeutend, dass man sich mit ihr beschäftigen musste. Da schriftliche Quellen ansonsten ausbleiben, muss die Geschichtswissenschaft auf andere Felder ausweichen, nämlich auf die Archäologie. Welche archäologischen Hinweise gibt es auf jüdisches Leben auch vor dem 4. Jahrhundert? Gabor Pahl hat sich diese Frage gestellt.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses runde Datum ist ein bisschen konstruiert, aus verschiedenen Gründen.
Sicherlich reden wir eigentlich über mehr als 1700 Jahre,
sagt Thomas Otten. Er leitet das jüdische Museum im archäologischen Quartier Köln, Mikwa. Zwar werden Juden im 4. Jahrhundert erstmals schriftlich erwähnt, aber archäologische Hinweise gibt es schon aus der Zeit zuvor. Objekte etwa, die an den traditionellen siebenarmigen Leuchter, die Menorah, erinnern.
Also wir haben viele spätantike Funde aus dem 2. bis 4. Jahrhundert, also beispielsweise Lampen, Öllampen, die im Spiegel dann das Motiv der Menorah tragen. Die haben wir aus Trier, aus Augsburg, Wir haben Bleiplomben, auf denen eine solche Menorah dargestellt ist.
Archäologische Funde aus der Zeit gibt es nördlich der Alpen nur in den Gebieten des Römischen Reiches, also innerhalb des Limes. Was den Schluss nahelegt, dass die Juden zusammen mit dem römischen Militär kamen. Das ist auch plausibel, denn nach der Eroberung Jerusalems, der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 und dem niedergeschlagenen Bar Kochba-Aufstand 60 Jahre später, verließen die meisten ihre Heimat Judäa oder wurden versklavt. Ihre Nachfahren verteilten sich über Italien auch in den Norden des Römischen Reiches als Teil der römischen Armee oder als Händler, worauf die Lampen schließen lassen, aber auch Schmuckstücke mit jüdischer Symbolik und auch der Inhalt des kaiserlichen Edikts von 321.
Das Edikt regelt reichsweit, dass jüdische Bürger in die Räte der Städte berufen werden durften. Was natürlich impliziert, dass es Juden in den Städten gegeben hat. Und zwar nicht nur irgendwelche, sondern auch Juden mit Einfluss und mit entsprechender sozialer Stellung. Ne?
Denn in den Stadtrat berufen zu werden, war nicht nur eine Ehre, sondern auch mit finanziellen Verpflichtungen verbunden. Und da die Städte in den römischen Provinzen immer knapper bei Kasse waren, hofften sie, über jüdische Händler in den Stadträten etwas flüssiger zu werden.
Köln wird explizit genannt. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass der Rat der Stadt Köln den Kaiser angeschrieben hat und um eine Regelung gebeten hat. Und der Kaiser hat dann diese Regelung getroffen, hat das dazu genutzt, das reichsweit zu regeln und zu erlassen.
In den 6 folgenden Jahrhunderten entwickelte sich das Judentum weiter, bis zu den mittelalterlichen Schummstädten am Rhein, Speyer, Worms und Mainz. Dennoch handelt es sich bei den mittelalterlichen Juden nicht nur um Nachfahren der Spätantiken, denn die jüdische Bevölkerung bekam zwischendurch nachweislich auch Zuwachs durch konvertierte Christen.
Das ist beispielsweise so, dass auf verschiedenen Konzilen das Problem thematisiert wird, dass es zu viele Konvertiten gibt, dass also offensichtlich die Gefahr bestand durch eine hochattraktive jüdische Religion, dass also viele sich vom christlichen zum jüdischen Glauben bewegt haben. Dem hat man dann versucht, eben durch Regeln Einhalt zu gebieten.
Im Mittelalter hatten die jüdischen Gelehrten schon eine eigene Bezeichnung für den deutschen Raum. Sie nannten ihn Aschkenas. Bis heute ist nicht klar, warum, denn Aschkenas ist in der Genesis ein Enkel des Noah-Sohns Japhet und geografisch ganz woanders verortet. Doch warum auch immer, die Aschkenasim, das waren dann ab dem Mittelalter die Juden, vor allem im Rheinland. Vorher aber nicht. Die Juden im Römischen Reich haben vermutlich Aramäisch gesprochen, also die Sprache, die in Judäa üblich war, die auch Jesus sprach. In der Schweizer Stadt Nyon am Genfer See fanden Archäologen sogar ein Wandputzfragment aus dem 1. Jahrhundert in aramäischer Sprache. 1700 Jahre Juden in Deutschland ist also zum einen eine Untertreibung, denn Juden lebten schon vorher hier, und es ist eine Verkürzung, denn weder gab es Deutschland noch eine deutsche Sprache, noch nicht einmal Deutsch als Begriff oder Idee. Anders gesagt, hierzulande lebten Juden lange bevor es Deutsche gab.
1700 Jahre jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschland, nur eine Annäherung. Gabor Pahl war das über archäologische Zeugnisse jüdischen Gemeindelebens. Twitter oder überhaupt soziale Netzwerke können raue Orte sein. Der Umgangston ist direkt und die Algorithmen dieser Netzwerke, die bevorzugen indirekt Provokation. Das ist die eine Seite. Die andere ist aber auch, soziale Netzwerke haben eben auch dazu geführt, dass Menschen, die sich bis dahin oft mehr oder weniger allein auf weiter Flur gewähnt haben, dass die im Wortsinne ein Netzwerk gefunden haben für Austausch ohne Provokation. Das gilt zum Beispiel für Angehörige von marginalisierten Gruppen. Es gilt aber auch, und das hätte man vielleicht nicht unbedingt erwartet, für Nonnen und Mönche. Unter dem Hashtag Nuns auf Twitter tauschen sich Ordensleute weltweit aus. Auch hier ohne Provokation und manchmal mit tanzenden Nonnen. Ada von der Degen stellt uns das Phänomen vor.
Im vergangenen Jahr machen Menschen aus der ganzen Welt mit bei der Jerusalemer Tanz-Challenge. Auch Nonnen aus einem irischen Kloster. Ihr Video ging bei Twitter unter dem Hashtag Nuns of Twitter viral. Diesen Hashtag haben sich vor 3 Jahren englische Nonnen und Ordensschwestern ausgedacht. Damit markieren sie Beiträge in dem sozialen Netzwerk. So sind sie untereinander im Austausch. Oft geht es nicht ums Tanzen, sondern um Alltägliches. Zum Beispiel hält eine Frau, die sich auf Twitter Knitting Nun nennt, also die strickende Nonne, über den Fortschritt ihrer Strickarbeiten auf dem Laufenden. Und eine Benediktinernonne aus Kent versorgt ihre 8000 Follower mit Videos von neugeborenen Lämmern aus dem Schafstall. In dieser englischsprachigen Community zwitschert auch eine Deutsche mit, Simone Herrmann. Sie mag es, dass die Themen, die unter dem Stichwort Nuns auf Twitter gebündelt werden, so vielfältig sind, sagt sie.
Gerade jetzt auch im Lockdown gab es ja viele Fragen an die Ordensgemeinschaften, vor allem die monastischen Gemeinschaften, die ja quasi schon immer im Lockdown der Klausur leben. So, wie lebt ihr eigentlich? Davon teilen wir auch mit.
Simone Herrmann ist zwar eine aktive Nun auf Twitter, aber sie lebt nicht zurückgezogen in einem Kloster, sondern mitten in London in der Ordensgemeinschaft der missionsärztlichen Schwestern. Die 45-Jährige stammt aus dem Schwarzwald, hat sich in Frankfurt dem Orden angeschlossen und Medizin studiert. Sie arbeitet als Ärztin in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Arbeit im Schichtdienst, gestrandete Obdachlose, Corona-Kranke, ihr Krankenhaus versorgte auch die Opfer nach den Terroranschlägen im Zentrum Londons. Eine Ordensschwester, die mitten im Leben steht und nach der Arbeit auch mal mit den Kollegen in den Pub geht.
Ja, viele Menschen haben durchaus ein Bild, wie Ordensleute sind oder wie sie nicht sind. Dadurch, dass wir halt einfach aus so verschiedenen Gemeinschaften kommen, wir sind auch unterschiedlich. Aber wir haben die unterschiedlichen Charismen. Manche haben Habit, manche haben nicht Habit. Aber letztendlich, wir sind alle Menschen wie andere Twitterer auch.
Die Gemeinschaften folgen unterschiedlichen Charismen, sind also unterschiedlichen Traditionen verpflichtet. Nicht alle tragen den traditionellen Habit, die Kutte mit Kopftuch. Aber bei aller Unterschiedlichkeit, unter dem Hashtag Nuns auf Twitter vereinen sich katholische und anglikanische Ordensleute. Sie konzentrieren sich hier, und das ist untypisch für soziale Netzwerke, auf ihre Gemeinsamkeiten statt auf die Unterschiede.
Dann schauen wir uns mal wieder einen Film an. Da kam vor ein paar Monaten mal Das Leben einer Nonne, Audrey Hepburn. Da freuen wir uns auch immer herzlich, wie Ordensleben da dargestellt wird, aber hat mit unserem Leben nichts zu tun.
Das Thema des Films habe einige der Nuns auf Twitter auf die Idee gebracht, ihre eigenen Berufungsgeschichten öffentlich zu machen. Viele twitterten ihren persönlichen Werdegang, was sie dazu gebracht hat, sich einem Orden anzuschließen und was sie an diesem Leben schätzen.
Die meisten leben in irgendeiner Form in Gemeinschaft und in Beziehungen. Und das ist in Twitter auch nicht anders. Es ist vielleicht ein kleinerer Rahmen und man kann nur kleinere Sätze sagen, was ja manchmal auch vom Vorteil ist, weil man sich dann wirklich auf das Wesentliche fokussieren kann und das Wesentliche von dem, was eben wichtig ist.
Bleibt noch die Frage, wie passt denn das Leben als fromme Ordensschwester überhaupt damit zusammen, mit Twitter, der Bühne der Selbstdarsteller?
Das passt auch mit dem Leben in Orden zusammen. Ich glaube nicht, dass tatsächlich alles, was wir auch in sozialen Medien tun, dass es immer was mit Selbstdarstellung zu tun hat, sondern es ist einfach wirklich Teilen von dem, was uns bewegt.
Anfeindungen habe Susanne Herrmann glücklicherweise noch nicht erlebt. Und so bleibt es unter dem Hashtag Nuns auf Twitter beim friedlichen Klostergezwitscher. Und manchmal wird sogar getanzt.
Unter dem Hashtag Nuns auf Twitter tauschen sich Ordensleute weltweit aus. Anna von der Deken hat uns dieses Phänomen vorgestellt. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte heute Andreas Mein. Hier gibt's gleich die Nachrichten und dann wie jeden Dienstag unser Magazin Sprechstunde mit Informationen aus der Medizin. Und mein Kollege Lennart Püritz, der beschäftigt sich dort heute mit dem Thema Riechstörungen. Und da können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns direkt eine Mail ins Studio an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.